Ich begrüße euch auch ganz herzlich heute Morgen hier. Und Peter hat es gerade schon gesagt, eigentlich sollte ich hier gar nicht stehen heute Morgen, sondern der André, der uns die Predigt gehalten hätte und auch ein bisschen berichtet, wie er mit seiner Frau Karina und seinen zwei Kindern Ende September nach Bangladesch in die Langzeitmission geht. Wir werden schauen, ob wir das irgendwann nochmal nachholen können oder sie an anderer Stelle einfach nochmal einbauen. Und das habe ich gestern Vormittag erfahren. Das heißt, das war ganz spannend. Letzte Woche hat Frank Angerer in der Predigt gesagt, dass wir den Herrn doch öfters fragen sollten, welche Aufträge hast du für uns? Und im Hauskreisleitfaden stand diese Woche, fragt jeden Tag den Herrn, welchen Auftrag hast du heute für mich? Und ich habe noch nicht mal gefragt. Ja. Und hatte dann einfach einen gestern Vormittag, genau. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir heute Morgen zusammen in Gottes Wort schauen dürfen. Und ich weiß nicht, ob ihr Menschen seid, die mit Checklisten oder man könnte auch sagen To-Do-Listen arbeiten. Checklisten können ja sehr hilfreich sein. Ne? Wenn ihr so ähnlich wie ich seid, dann werdet ihr regelmäßig Sachen vergessen, wenn ihr sie euch nicht irgendwo aufschreibt. Checklisten gibt es für alles Mögliche und können nützlich sein für alles Mögliche. Es gibt Checklisten für den Urlaub, fürs Auto, für Umzüge, für die Arbeit, fürs alltägliche Leben, fürs Einkaufen und so weiter und so fort. Ja? Es gibt eigentlich keine Grenzen von Checklisten. Und auf Checklisten stehen ja immer Sachen drauf, die unbedingt angegangen werden müssen und die man auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren sollte. Ja? Also man sollte sie nicht vergessen. Und wir machen für alles mögliche Checklisten, zumindest wenn ihr so Checklist-Fanatiker seid, dann machen wir für alles mögliche Checklisten. Aber ich habe mich gefragt, machen wir auch Checklisten, wenn es um unseren Charakter geht? Wenn es darum geht, was mein Leben eigentlich ausmachen soll? Vielleicht auch, was unbedingt angegangen werden sollte? Ja, was auf keinen Fall in Vergessenheit geraten sollte. Ich möchte mit uns heute Morgen mal eine Checkliste machen und so nach und nach erarbeiten anhand eines Textes. Und da stehen Dinge drauf, die von wirklich großer Bedeutung sind und die wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Ja? Das ist allerdings eine Checkliste, die wir immer wieder fokussieren sollten. Es geht um eine Gesinnungscheckliste heute Morgen. Und das ist nicht so ein Ding, wo man sagt, okay, arbeite ich einmal ab, abgehakt, fertig, weg damit, so. Sondern wir müssen sie immer und immer wieder vornehmen und daran weiterarbeiten. Wir gehen heute Morgen in den Philipperbrief. Und im Philipperbrief, da lesen wir immer wieder davon, wie entscheidend es doch ist, wie es um unsere Gesinnung steht. Das ist so ein Schlüsselwort im Philipperbrief. Das heißt, Gesinnung, worauf wir gepolt sind, was unser Leben dominiert, wovon wir uns antreiben lassen, wonach wir streben, worauf unser Leben ausgerichtet ist, wie wir denken, schlussendlich dann auch reden und handeln. Ja, das ist Gesinnung, so im Überbegriff. Und wir als Nachfolger Jesu, wir sind aufgerufen, diese Gesinnung in uns zu haben, die auch in Jesus Christus war. Wir haben das eben schon gehört in Philipper 2, Vers 5. Dieser Christus-Hymnus, dieser bekannte. Und in Anlehnung daran geht es heute Morgen um den Gesinnungscheck, Untertitel eine Gesinnung wie Jesus. Und wir machen in Philipper 2 einige Verse später weiter, in Philipper 2, Vers 19 bis 30. Und ich lade ein, dass wir gemeinsam diesen Text einmal lesen. Philipper 2, ab Vers 19 bis 30. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das eure besorgt sein wird, denn alle suchen das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hatte, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahegekommen und er hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Das ist unser Textabschnitt von heute Morgen und wir wollen ihn uns anschauen unter diesem Übertitel Der Gesinnungscheck, eine Gesinnung wie Jesus. Und wir sehen in diesem Text, drei Menschen, die uns ein Stück weit vorgemacht haben, was es bedeutet, eine Gesinnung wie Jesus zu haben. Diese drei Vorbilder, die wir hier sehen, sind Paulus, Timotheus und Epaphroditus. Und an ihren praktisch gelebten Vorbildern wollen wir uns heute Morgen einige Aspekte anschauen, was die Gesinnung Jesu ausmacht. Und wir wollen dadurch eine Art Gesinnungscheck für uns selbst vornehmen. Ja, das heißt, wir wollen uns einerseits anschauen, wie sieht so eine Gesinnung Jesu eigentlich aus, und dann anfangen zu schauen, wie können wir in unserem Leben diese Gesinnung von Gott immer mehr verändern zu lassen. Und mir ist es wichtig, gleich am Anfang zu sagen, dass wir eine Gesinnung wie Jesus aus uns selbst heraus nicht schaffen. Aber dass wir uns dahingehend von ihm verändern lassen wollen, dass er selbst in uns diese Gesinnung hervorbringt. Wir haben heute Morgen 5 Checkpunkte, die wir vornehmen wollen. Und das wird immer so sein, ich führe das am Text aus und dann gehen wir in unser Leben hinein und versuchen zu sehen, wo wir da stehen. Ja? Das ist eine Checkliste, die wir am Ende mitnehmen können, um uns weiter zu reflektieren. Der erste Punkt heute Morgen, der heißt, die Gesinnung Jesu, erstens, ist besorgt um andere. Und es geht um Vers 19. Wer im Philipperbrief so ein bisschen bewandert ist, der weiß, dass Paulus in Gefangenschaft sitzt, sehr wahrscheinlich in Rom, während er diesen Brief schreibt. Und er hat es dementsprechend nicht so leicht. Dazu sind auch noch Leute, die ihm das Leben schwer machen wollen. Das kann man in Philipper 1 nachvollziehen. Das heißt, er hat nicht gerade ein leichtes Leben, er hat eigentlich selbst genug Probleme. Und das Naheliegendste in einer solchen Situation wäre, dass man sich darauf konzentriert, erstmal irgendwie selbst klarzukommen und dass man sich vor allem um sein eigenes Wohlergehen kümmert. Und ich vermute mal, den allermeisten Menschen würde das so gehen. Man wäre vermutlich verzweifelt, ist so beschäftigt mit seinem eigenen Leben und erwartet eigentlich eher Mitleid von anderen. Gedanklich würde man sich vor allem um sich selbst und um seine Bedürfnisse kreisen. Das ist so in uns drin, aber nicht so Paulus. Es ist ganz interessant, er macht sich interessanterweise Gedanken um das Wohlergehen der Gemeinde in Philippi. Und das macht dieser ganze Textabschnitt eigentlich deutlich, aber gleich in Vers 19 kommt dieser Gedanke hier zum Tragen, wenn er da schreibt, ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. In diesem Vers steckt so eine starke Anteilnahme von Paulus und man merkt so richtig, wie verbunden er mit dieser Gemeinde in Philippi ist. Kann das, wenn man den Philipperbrief liest, in Philipper 1 auch schon sehen. Da schreibt er von der herzlichen Liebe, die er zu ihnen hat. Und auch hier wird das deutlich. Ja? Er ist so eng mit ihnen verbunden, dass es ihn sogar ermutigen würde, wenn er nur von ihrem Ergehen wüsste, wenn er nur davon hören würde. Dass wir Menschen um andere besorgt sind, während es uns schlecht geht und wir genug mit uns selbst zu tun haben, das ist alles andere als eine typische Reaktion. Gerade wenn es um unser eigenes Wohlergehen geht. Wir interessieren uns so herzlich wenig für andere dann oft. Andere sollen gefälligst dafür sorgen, dass es mir besser geht. Aber was die anderen betrifft, das ist mir relativ egal. Ich weiß nicht, wo ihr an diesem Punkt steht. Ich erkenne solche Gedanken sehr schnell in meinem Herzen. Ich bin dann so fokussiert auf mich. Und eine ganz andere Gesinnung hat Jesus an den Tag gelegt in dieser Hinsicht. Wenn wir kurz überlegen, er war ja bis zuletzt besorgt um seine Jünger. Und es ist so ein eindrückliches Beispiel in Johannes 13, diese Fußwaschung, wo er eigentlich seiner Todesstunde immer mehr entgegengeht und trotzdem noch besorgt ist darum und ihnen die Füße wäscht und ihnen dient. Das heißt, dieser erste Punkt, Gesinnungscheckpunkt heute Morgen ist, die Gesinnung Jesu ist um andere besorgt. Und wir wollen sie hernehmen und überlegen, wie sieht das bei uns aus? Wie reagierst du, wie reagiere ich auf Menschen um mich herum, wenn es um mein Leben schwer steht, wenn ich selbst in Herausforderungen stecke, wenn ich vielleicht einen schwierigen Tag auf der Arbeit hatte, wenn ich Sorgen im Leben habe, die mich umtreiben, wenn das Leben alles andere als nach meinen Vorstellungen läuft, wie gehe ich dann mit anderen um? Erwarte ich, dass sie sich gefälligst um mich kümmern und für mich da sind, oder bin ich trotzdem um andere noch besorgt? Kann ich noch von mir wegsehen in so einer Situation und auf andere schauen? Ja, nehme ich Anteil am Leben von anderen, zeige Interesse oder igel ich mich einfach ein und sage, lasst mich alle in Ruhe. Ja, ich bin so mit mir selbst beschäftigt. Ihr müsst euch um mich kümmern. So, das ist es jetzt. Und wir können uns fragen, wie begegne ich in solchen Situationen, wenn es mir selbst nicht so gut geht? Wie begegne ich meinem Partner? Wie begegne ich meinem engsten Familienkreis? Den Menschen, die mir im nahen Umfeld vielleicht stehen? Ja, wie begegne ich ihnen, wenn das Leben nicht so läuft? Gerade dann zeigt sich ja im engsten Familienkreis ganz oft, wie es um unser Herz eigentlich steht. Die kriegen das als erstes ab, unsere Launen, unseren Egoismus. Bei anderen können wir uns ganz gut zurückhalten immer noch, aber innerhalb der Familie, im engsten Kreis, sieht es oft anders aus. Und es ist keine Frage, dass das nicht leicht ist, für andere da zu sein, wenn man selbst mit Belastungen des alltäglichen Lebens zu kämpfen hat. Aber mein Umgang mit anderen ist letztendlich eine Sache des Fokus. Und es ist auch eine Sache der Gesinnung meines Herzens. Und das ist ein wesentlicher Schlüssel bei Paulus, dieser Fokus. Paulus schaut nicht auf seine Umstände und lässt sich nicht davon leiten, sondern er schaut auf Jesus. Und er sucht seinen Willen, völlig unabhängig von seiner eigenen Situation. Und das sehen wir immer wieder im Leben von Paulus, aber das sehen wir auch im Leben von einem seiner engsten Vertrauten, nämlich Timotheus. Und das ist unser zweiter Checkpunkt. Der lautet, die Gesinnung Jesu, zweitens, sucht den Willen Gottes. Geht um Vers 20 bis 22 und jetzt gehen wir zum Beispiel von Timotheus. Timotheus wird von Paulus als einer bezeichnet, der ihm gleichgesinnt ist. Ja, einer, der genauso tickt, einer, der genau das gleiche Interesse hat an der Gemeinde in Philippi wie Paulus selbst. Jemand, der aufrichtig um das Wohlergehen der Gemeinde in Philippi besorgt ist, so schreibt er das ja hier in Vers 20. Und Timotheus hat eigentlich durch die Bibel hindurch ein sehr gutes Zeugnis von anderen. In Apostelgeschichte 16, Vers 2 kann man das lesen, dass da er ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonien ausgestellt bekommen hat. Und er ist eigentlich eine Person, die insgesamt sehr positiv wahrgenommen wird in der Bibel. Und mitunter deshalb hat Paulus ihn auch zur Gemeinde oder will Paulus ihn auch zur Gemeinde nach Philippi schicken. Timotheus ist einer der besten Mitarbeiter, die Paulus zur Verfügung stehen hatte. Paulus selbst war wie eine Art geistlicher Vater für ihn. Er hat ihn vermutlich zum Glauben geführt und er hat ganz viel in ihn investiert. Er hat den Glauben von Timotheus gefördert, er hat ihn ermutigt, er hat ihm Verantwortung übertragen. Er hat ihn immer wieder als vertrauensvollen Mitarbeiter zu verschiedenen Gemeinden geschickt. Das kann man in der Bibel auch so sehen, zum Beispiel nach Korinth. Und unter anderem auch an die Gemeinde nach Ephesus. Und dort ist Timotheus, wo er die beiden ersten und zweiten Timotheusbriefe empfängt von Paulus. Und auch die Philippa, die kannten Timotheus, weil er bei der Gemeindegründung in Philippi mit dabei war. Man kann es in Apostelgeschichte 16 nachvollziehen. Ab der zweiten Missionsreise ist Timotheus mit Paulus dann da unterwegs. Und deshalb heißt es hier in Vers 22, schau nochmal rein, dass die Philippa seine Bewährung kennen, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Das heißt, Timotheus ist ein richtig bewährter Mann. Und deshalb kann Paulus zum Beispiel über ihn dann im 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus 3, Vers 10 und 11, Folgendes schreiben. Schreibt er, du aber, Timotheus, bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonien, in Lystra. Das charakterisiert Timotheus als einen Mann Gottes. Und deshalb ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass Paulus in Philipper 2, Vers 21 hier schreibt, Timotheus wird aufrichtig für das Eure besorgt sein, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Im Gegensatz zu den allermeisten Menschen ist Timotheus davon gekennzeichnet, dass er nicht seinen eigenen Vorteil, nicht sein eigenes Ansehen, nicht sein eigenes Wohlergehen sucht, sondern dass es ihm vor allem darum ging, dass Jesus groß gemacht wird und dass sein Wille geschieht. Paulus hatte im Kontrast dazu, innerhalb des Philipperbriefes kann man das erkennen, hatte er Leute vor Augen, die zum Beispiel das Evangelium aus Eigennutz verkündigt haben. In Philipper 1, Vers 17 wird das deutlich. Oder auch Leute, die sehr stark auf das Irdische bedacht waren. In Philipper 3, Vers 19 dann. Und das ist so der Punkt, der im Wesen der Sünde steckt doch, oder? Ich lebe für mich und nicht für Gott. Ich lebe für mich und andere Menschen können gerne dazu beitragen, dass mein Leben nach meinen Vorstellungen läuft. Wir kennen dieses Lied vielleicht. Erst komme ich und dann komme ich, pausenlos geht es um mich. Das trifft es eigentlich ganz gut. Und das ist in unterschiedlichsten Facetten immer wieder der Antrieb dieser Menschheit. Ja? Diese Gesinnung, die eigentlich diese Menschheit hat, durch Sünde verdorben und sie steht der Gesinnung Jesu absolut entgegen. Und das ist auch der tägliche Kampf, den wir als Gläubige haben, der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Was will ich, was will Gott? So, das ist das ständige Ringen in uns. Aber Timotheus hat verstanden, es geht überhaupt nicht um mich, sondern es geht um Christus. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern das ist Christus. Das hat Timotheus verstanden. Und das zentrale Anliegen in Gottes Universum ist nicht mein Reich komme, mein Wille geschehe, sondern sein Reich komme, sein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Und so auch in meinem Leben. Und das hat Timotheus verstanden, diese zentrale Wahrheit. Und nicht zuletzt hat Jesus selbst uns diese Wahrheit ja gelehrt, aber auch vorgelebt. Und das ist der zentralste Ausgangspunkt überhaupt, wenn wir über die Gesinnung Jesu nachdenken, ja, was er gesagt hat und was er gelebt hat. Da wollen wir uns dran orientieren, da wollen wir hineinwachsen. Und das ist dementsprechend der nächste Checkpunkt für uns, über den wir nachdenken wollen. Die Gesinnung Jesu sucht den Willen Gottes. Und wir fragen wiederum, wie sieht das da bei mir aus? Suche ich den Willen Gottes? Oder drehe ich mich überwiegend um mich selbst? Das ist ja so die zentrale Frage, die uns in jeder Lebenslage eigentlich vor Augen sein sollte. Was will Gott? Und es kann gut sein, manchmal zu überlegen, was will ich eigentlich? Wonach strebe ich eigentlich? Was ist mir eigentlich so wichtig? Und dann im Kontrast dazu überlegen, was will Gott eigentlich? Und ich würde uns ermutigen, mit dieser Frage mal bewusster zu leben und sie so verschiedene Lebensbereiche durchdringen zu lassen. Also uns zu fragen, was will Gott eigentlich bezogen auf meine Familie? Was will Gott bezogen auf mich als Ehemann oder als Ehefrau? Was will er bezogen auf als Vater oder als Mutter? Wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich denken in meiner Familie? Wie soll ich dienen? Was will Gott in Bezug auf meine Partnerschaft, wenn ich noch nicht verheiratet bin? Was will Gott in Bezug auf mein Single-Dasein, wenn ich alleinstehend bin? Ja, was will er? Was will Gott in Bezug auf meine Arbeit, in Bezug auf mein Studium vielleicht, wenn ich da noch mittendrin bin? Was will er in meinem Freundeskreis durch mich tun? Was will Gott tun, um mich zum Segen für andere werden zu lassen? Wie will er mich gebrauchen? Wo will er mich gebrauchen? Wo bin ich aufgefordert, für andere zu sorgen? In meinem alltäglichen Leben, in der Gemeinde, in meinem Umfeld, in der Verantwortung, in der ich vielleicht für Menschen stehe, in der Mitarbeit, wo ich irgendwo bin, im Hauskreis, im Bekanntenkreis, wo auch immer. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, ich will ja wissen, was Gott will, aber ich weiß es oft nicht. Wenn das der Fall ist, dann ist das Beste, was wir tun können, anzufangen, darum zu beten und in seinem Wort zu lesen und unsere Gesinnung von seinem Wort verändern zu lassen. Ja, das will er tun. Er hat sich durch sein Wort offenbart, er redet durch sein Wort, er sagt uns, was sein Wille ist und wir erkennen ihn immer mehr. Und dann kann es sein, dass wir nur kleine Dinge erkennen, kleine Teile, wo wir sagen, okay, das habe ich verstanden, das ist der Wille Gottes. Ja, dann gehe ich in diesen kleinen Schritten vorwärts und merke immer mehr, wie das Gestalt annimmt in meinem Leben. Und ich mache zunehmend mehr die Erfahrung, desto mehr ich Gott und seine Gedanken kenne, so ganz allgemein in seinem Wort, desto klarer weiß ich auch in vielen einzelnen Situationen, was ist denn der Wille Gottes? Ja, das mag manchmal trotzdem noch Fragezeichen geben, aber ich werde in meinem Denken verändert, in meiner Gesinnung. Das ist der ganze Gedanke von Römer 12, 1 und 2, ne? Dass wir dann prüfen können, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene, wenn wir in unserer Gesinnung verändert werden. Wie schön wäre das doch, wenn man über mich, wenn man über dich sagen könnte, ich habe keinen ihm Gleichgesinnten. Daniel, Gudrun, Noah, setzt seinen Namen ein, ist aufrichtig für andere besorgt. Das wäre doch so schön, oder? Wenn man das sagen könnte über uns. Und wenn es nicht in erster Linie um mich geht in dieser Welt, sondern um Gott, dann entsteht dabei ein weiterer Aspekt, den wir in diesem Text sehen. Das ist unser dritter Punkt. Und der heißt, die Gesinnung Jesu, drittens, ist bereit zu verzichten. Geht um Vers 23 und 24. Und das sehen wir wiederum am Vorbild von Paulus. Wir gehen da nochmal also in die Person von Paulus hinein, was er dann weiter schreibt. Wenn man sich in die Situation von Paulus mal hineinversetzt, dann würde es ihm nicht gerade leicht gefallen sein, seinen Mitarbeiter Timotheus und Epaphroditus jetzt nach Philippi zu schicken. Gerade Timotheus, er hatte diese innige Beziehung zu ihm. Es ist immer wieder mit so einer Vater-Sohn-Beziehung verglichen, hier in Vers 22 auch. Und für Paulus bedeutet das ja, dass Timotheus für ihn in dieser schwierigen Situation, in der er selbst ist, eine große Hilfe sein kann. Und vermutlich ist das auch der Grund, warum er schreibt, dass er ihn sofort senden wird, wenn er seine Lage einschätzen kann und wenn er ein Stück weiß, wie es in Zukunft weitergeht. Paulus lebt in einer Ungewissheit, aber obwohl er in Ketten sitzt und scheinbar nicht so richtig weiß, wie es weitergeht, bringen seine Worte doch zum Ausdruck, worauf er eigentlich seine Hoffnung setzt. Schauen wir an den Anfang von Vers 24, da sagt er, ich vertraue aber im Herrn. Mit anderen Worten, er weiß, Gott hat alles unter Kontrolle. Seine Wege sind gut, er führt gut. Und aus irgendeinem Grund scheint Paulus sich sogar irgendwie im Klaren darüber zu sein, dass er nochmal frei wird. auch wenn er seine Lage jetzt gerade nicht übersehen kann. Und das ist ja tatsächlich eine Hoffnung, ja, das ist irgendwie okay, er hat da eine Ahnung, dass er da wieder rauskommt. Nichtsdestotrotz ist es nicht leicht, das zu durchleben, unter einem Gefängnis zu sitzen, und er könnte den Beistand von anderen sehr gut gebrauchen. Aber Paulus liegt so viel daran, zu wissen, wie es der Gemeinde in Philippi geht, und er ist bereit, sich hinten anzustellen und Timotheus für eine Zeit lang zu entbehren. Die Gemeinde in Philippi und das Werk Gottes in Philippi, das ist ihm so wichtig, dass er bereit ist, auf seine eigenen Vorteile zu verzichten. Und das ist der dritte Checkpunkt. Die Gesinnung Jesu ist bereit zu verzichten. Und wir fragen uns wiederum, ja, wenn es darum geht, Bereitschaft zum Verzicht, wenn es um das Werk Gottes geht, wie steht es da bei mir? Bin ich bereit, auf eigene Vorteile zu verzichten, wenn es um das Reich Gottes geht? Nämlich persönliche Einbußen in Kauf, wenn es darum geht, anderen zu dienen. Bin ich bereit, Bequemlichkeit hinter mir zu lassen, damit Gottes Werk vorangeht, damit seine Botschaft unter die Leute kommt, damit Menschen die Möglichkeit haben, im Glauben weiter zu wachsen? Ja, welche Opfer bin ich bereit, für den Herrn zu bringen? Sei es im Bereich von Geld, von Zeit, von Komfort, von Vorlieben, von meinen Lieblingsleuten vielleicht, mit denen ich am liebsten was machen würde und Gott ruft mich aber woanders hin. Ja, es gibt so vieles, wo wir uns das fragen können, inwieweit sind wir bereit zu verzichten? Und das entspricht ganz der Lehre von Jesus, der seine Jünger ja dazu aufgerufen hat, alles zu verlassen und ein Leben in Saus und Braus und selbstbestimmt und so weiter, darauf zu verzichten, um seinetwillen, damit sie in ihm das wahre Leben finden. Und einer, der bereit war zu verzichten, der bereit war, aus seiner Komfortzone herauszutreten, das war eine Person, die hier erwähnt wird, die nicht so bekannt ist, namens Epaphroditus. Das ist ein Mann, über den wissen wir gar nicht so viel, aber der wird uns hier als Vorbild genannt, und zwar wird er ein Vorbild in seiner Dienstbereitschaft. Und das führt uns zu unserem vierten Aspekt, nämlich die Gesinnung Jesu, viertens, dient anderen. Und wir schauen uns das Beispiel von Epaphroditus an, Vers 25 bis 28. Natürlich geht dieser Punkt des Dienstes mit allen anderen einher, weil Jesus selbst der größte Diener war, und immer wenn man nach dem Willen Gottes strebt, dann wird das auch darin Ausfluss finden, dass man anderen Menschen dient. Aber Epaphroditus, der war so ein leuchtendes Beispiel für Dienst. Das war der, der die Geldspende von der Gemeinde aus Philippi überbracht hat an Paulus, kann man in Philipper 4, Vers 18 nachvollziehen. Und dann war seine Aufgabe sehr wahrscheinlich, dass er bei Paulus eine Zeit lang bleiben sollte und ihm vor Ort dienen sollte. Trotzdem konnte er diese Aufgabe nur begrenzt erfüllen, weil er schwer krank geworden war. Und zwar so krank, dass er fast gestorben wäre. Hier heißt es, dass er dem Tode fast nahe gekommen ist. Aber Gott hat mehr oder weniger im letzten Moment vor dem Tod ihn noch bewahrt. Und er hat ihn wieder gesund gemacht. Und hier heißt es so schön, Gott hat sich erbarmt. Und dieses Erbarmen, das empfindet Paulus auf zweierlei Weise. Zum einen natürlich, dass er sagt, okay, Epaphroditus ist nicht gestorben, Gott hat ihn wieder gesund gemacht, was für ein Erbarmen, ja, also bezüglich Epaphroditus. Zum anderen aber auch in der Hinsicht, dass Paulus selbst durch diesen Tod von Epaphroditus nicht noch mehr Kummer zu dem hat, was er eigentlich sowieso schon an Kummer hat, also zu seiner Gefangenschaft, ne? Dass nicht zu seiner schwierigen Situation noch mehr Kummer dazukommt. Und Paulus, das nur als kleine Randbemerkung, der sitzt ja hier neben dem, und es macht auch deutlich, Paulus war nicht der, der sein Leben lang immer alle heilen konnte, ja? Sonst wäre das ja hier total übel, er lässt ihn da fast verrecken neben sich irgendwie und könnte einfach sagen, ich heile dich, macht er aber nicht und kann er sehr wahrscheinlich auch einfach zu diesem Zeitpunkt nicht. Paulus schätzt aber diesen Mann so sehr, und es wird deutlich, wie er über ihn spricht. Er nennt ihn meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs. Das sind Ausdrücke, mit denen bringt Paulus ganz tiefe Wertschätzung gegenüber Epaphroditus zum Ausdruck. Ne? Dieser Epaphroditus, den nennt er seinen Bruder. Der übergroße Apostel Paulus nennt ihn seinen Bruder. Das ist immer beachtlich. Ne? In Christus sind sie Brüder, auch wenn sie unterschiedliche Aufgaben und Rollen haben im Reich Gottes. Aber er nennt ihn seinen Bruder. Aber Epaphroditus ist eben auch zum Diener für ihn geworden in dieser schwierigen Situation. Und noch etwas ist sehr beachtlich, wenn man an diesen Mann denkt. Wir sehen die starke Verbundenheit, die Epaphroditus zu den Leuten in seiner Gemeinde hatte. Warum? Weil er große Sehnsucht nach ihnen hatte und vor allem, weil er sich Sorgen darum gemacht hat, dass seine Gemeinde sich Sorgen um ihn macht. Hier heißt es in Vers 26, ja, dass dieser Epaphroditus in Unruhe war, weil seine Gemeinde davon gehört hat, dass er krank geworden ist. Und das ist, finde ich mal, ein richtig beeindruckendes Beispiel von wirklich tiefer Selbstlosigkeit, oder? Da ist einer todkrank und eine seiner größten Sorgen ist, dass sich andere um ihn Sorgen machen könnten. So, das war Epaphroditus. Und das zeigt ein Stück von dem Herzschlag von diesem Epaphroditus, der mit Sicherheit nicht ohne Grund von der Gemeinde aus Philippi zu Paulus geschickt wurde. Und diese dienende Haltung, die gehört ganz elementar zur Gesinnung Jesu. Und Jesus selbst hat seinen Leuten das damals sehr deutlich gemacht in Markus 10, Vers 43 bis 45. Da sagt er diese bekannten Worte. Diese bekannten Worte: So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war das, was Jesus seinen Jüngern vermittelt hat. Das war die Gesinnung Jesu. Er hat sie dazu aufgerufen, zu dienen, und er hat es selbst vorgelebt, Vers 45. Ja? Selbst der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und diese Gesinnung Jesu, die stellt das Denken dieser Welt absolut auf den Kopf. Weil in dieser Welt sind Diener klein und Herrscher groß, aber als Nachfolger Jesu sind wir genau andersrum dazu aufgerufen, zu dienen. Das ist wahre Größe im Reich Gottes. Und das ist unser vierter Checkpunkt, anderen zu dienen. Und wiederum wollen wir uns fragen, diene ich anderen oder lasse ich mich gerne oder sogar nur bedienen? Stehe ich mit dem Gebet auf, Herr, hilf mir, an diesem Tag zu dienen, wo du mich einsetzen willst. Hilf mir, meiner Frau, meinem Mann, meinen Kindern, meinen Brüdern, meinen Schwestern, meinem Arbeitskollegen, meinen Bekannten, meinen Freunden, wem auch immer, zu dienen. Hilf mir, für sie da zu sein. Ist das unser Gebet? Wie steht es da um meinen Blick für andere? Frage ich mich, wie ich ihnen dienen kann? Oder frage ich mich, wie sie mir dienen könnten? Ja, das wäre so die andere Seite ja der Medaille. Ich glaube, wir können von dem Vorbild von Epaphroditus hier wirklich lernen, was es heißt, zu dienen. Und das geht mit einem letzten Aspekt auf unserer Checkliste einher von heute Morgen. Und dieser letzte Aspekt hat unmittelbar mit Dienst zu tun. Und er heißt, fünfter Punkt, die Gesinnung Jesu ist bereit, Opfer zu bringen. Geht um Vers 29 und 30. Auch wenn Epaphroditus aufgrund dieser überstandenen Todeskrankheit und der Sehnsucht und der Sorge seiner Gemeinde von Paulus jetzt zurück nach Philippi geschickt wurde, muss man ihn trotzdem in allen Ehren halten. Und das betont Paulus gegenüber der Gemeinde in Philippi. Sie sollen ihn voller Freude wieder aufnehmen, weil Gott sich über ihn erbarmt hat und sie ihn jetzt zurückhaben. Aber er zeichnet den Mut und die Hingabe von diesem Epaphroditus sogar eigentlich noch mehr aus, wenn er in Vers 29 die Gemeinde dann aufruft. Vers 29, haltet solche Brüder in Ehren. Das heißt, begegnet ihnen mit Wertschätzung, ehrt ihre Dienstbereitschaft, diese Hingabe, die er gelebt hat. Und das sollen wir durchaus auch tun, dass wir unser Lob, unsere Wertschätzung gegenüber Menschen zum Ausdruck bringen, die bereit sind, ihr Leben für den Herrn zu geben. Ja, nicht damit sie stolz werden, aber damit sie ermutigt werden. Das brauchen wir alles. Und Paulus schreibt es, haltet solche Brüder in Ehren. Und er sagt dann in Vers 30 auch warum. Da heißt es weiter, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Epaphroditus war bereit, große Opfer zu bringen, um des Werkes Christi willen. Es hätte ihn fast sein Leben gekostet. Jetzt könnte man natürlich denken, gut, das wusste er vorher nicht. Er wusste nicht, dass er so krank wird, dann todkrank. Das stimmt, aber nichtsdestotrotz war er bereit, Opfer zu bringen. Und er war bereit, eine Aufgabe zu übernehmen, die nicht so ganz ohne war. Wenn man davon ausgeht, dass Paulus in Rom in Gefangenschaft war, dann war das bis nach Philippi ein ganzes Stück an Reise. Luftlinie 1800 Kilometer unbedingt. Und die Reisebedingungen damals, die waren ja alles andere als unsere heute. Da checkt man nicht mal eben in den Flieger ein und ist dann da, sondern das war eine lange Reise. Viele Strapazen, gefahren und wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich, wenn man einen Geldtransport machen musste, wie Epaphroditus ja zu Paulus das tun sollte. Und es bedeutete auch, dass er für längere Zeit von seinen engsten Angehörigen getrennt sein würde. Und dass er auch seine Gemeinde eine ganze Zeit lang nicht sehen würde und verlassen musste. Das waren Entbehrungen, das waren Opfer, gerade für so jemand wie Epaphroditus, der seine Gemeinde so sehr liebte. Auch die Aufgabe vor Ort, nämlich Paulus Mühen mitzutragen, diesen Gegenwind zu erleben, jemand beizustehen in Gefangenschaft, Leiden, die damit verbunden waren, möglicherweise sogar Gefahren, die für ihn selbst das bedeutet haben. Das war nicht alles ein netter Aufenthalt in Rom oder sowas, sondern das war wirklich knackig für ihn. Aber Epaphroditus war bereit, dieses Opfer zu bringen, dann heißt es in Vers 30, um des Werkes Christi willen. Er war bereit, einen Dienst zu übernehmen, den die Gemeinde in Philippi sonst gar nicht hätte leisten können. Einer musste gehen, Epaphroditus war bereit. Und diese Hingabe und diese Opferbereitschaft, die ist unser letzter Checkpunkt. Und wir wollen nur auf dieser Grundlage Opfer bringen, weil Jesus selbst das größtmögliche Opfer für uns gebracht hat. Weil er sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb wollen wir bereit sein, unser Leben für ihn zu geben. Und dementsprechend ist das unser letzter Checkpunkt hier. Heute Morgen, die Gesinnung Jesu ist bereit, Opfer zu bringen. Und Fragen, die mit diesem letzten Checkpunkt verbunden sind, können dann folgende sein. Welche Opfer bringe ich denn eigentlich um des Werkes Christi willen? Was darf mich mein Leben mit und für Jesus kosten? Wo ist die Schmerzgrenze vielleicht? Bin ich bereit, mich mit allem, was ich bin und habe, für ihn und für sein Reich einzusetzen? Und was bin ich auf keinen Fall bereit zu opfern? Wo sage ich, nee, bis hierhin und nicht weiter? Ja, wo ist die Schmerzgrenze meiner Bereitschaft? Herausfordernde Fragen, ich weiß. Und wenn man über die Gesinnung Jesu nachdenkt und sich diese Checkliste mal so vor Augen führt, und ich gebe sie euch mit in die Woche, dass ihr weiter daran denkt und arbeitet und sie vornehmt, aber wir merken ganz schnell, wir stellen fest, diese Gesinnung Jesu, die ist in meinem Leben noch lange nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Und ich schaffe sie auch nicht. Ja? Ich bin überfordert, ich bin noch lange nicht am Ziel, aber wir müssen auch erkennen, dass wir diese Gesinnung nicht aus uns selbst heraus schaffen müssen und auch nicht sollen und auch nicht werden, sondern wir schaffen sie nur durch den Blick auf Christus. Er will das in uns schaffen, in uns bewirken. Und er hat alles Notwendige getan, damit dieser Sinneswandel überhaupt möglich wurde durch seine Erlösung. Und er hat uns alles Notwendige gegeben als Gläubige, damit wir diese Gesinnung immer mehr leben können. Und wenn du noch gar kein Christ bist und heute Morgen hier bist, dann fehlt dir die Basis, um diese Gesinnung Jesu überhaupt zu leben. Dann brauchst du ihn als deinen Retter, brauchst Erkenntnis davon, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und er ruft dich auf zur Umkehr und ruft dich auf, an ihn zu glauben. Und erst dann, wenn ein Mensch das annimmt, entsteht die Basis, worauf man dann sagen kann, darauf aufbauen kann ich diese Gesinnung Jesu in meinem Leben immer mehr Gestalt gewinnen lassen, beziehungsweise er wird sie immer mehr in meinem Leben Gestalt gewinnen lassen. Er will mich verändern. Aber es ist so nötig, dieser Blick auf ihn. Ohne das wird es nichts. Nur der Blick auf Jesus führt zur Gesinnung Jesu. Wenn wir das voneinander abkoppeln, dann werden wir regelmäßig enttäuscht und werden wir regelmäßig scheitern. Und wir dürfen uns immer wieder neu von ihm motivieren lassen. Mitunter deshalb hat Jesus uns dieses Erlösungswerk in Philipper 2, Vers 5 bis 11 so deutlich vor Augen geführt. Und er hat uns das Erlösungswerk dort bekannt gemacht, aber auch sein eigenes Vorbild gesetzt. Und nun wäre es fehl am Platz zu sagen, ich nehme jetzt diese Checkliste vor und versuche einfach mal und überlege, wie kann ich das alles aus meiner eigenen Kraft tun? Nein, ich will vielmehr dazu ermutigen, diese Checkliste vorzunehmen, in dieser Woche zu sagen, ich nehme das vor und ich nehme sie zusammen mit dir, Herr, vor. Und ich bete darum, dass du das in meinem Leben immer mehr Gestalt gewinnen lässt. Und ich bitte dich, dass du mich veränderst. Und ich gestehe ein, wo ich fehl am Platz bin. Und ich gestehe auch ein, wo ich unfähig bin. Aber ich bitte dich, dass du in mir schaffst, wozu ich nicht in der Lage bin. Und dass du die Kraft und die Freude und die Motivation bist, um das immer mehr zu leben. Es braucht diesen Blick auf Christus und nur dadurch wird die Gesinnung Christi in unserem Leben mehr Gestalt gewinnen. Und mit diesem Blick auf Jesus Christus will ich schließen und will uns gerne diese Verse aus Philipper 2, Vers 5 bis 11, die wir eingangs schon gehört haben, noch einmal vorlesen. Diese bekannten Verse, und daher kommt unser Predigttitel, da heißt es Philipper 2, ab Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.